Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Ramona Westhoff. Hallo. Und das hier ist Musik, die Sie jetzt ein ganz, ganz kleines bisschen schwerer im Internet finden werden. Musik von Neil Young nämlich. Der ist gerade mit ziemlich viel Medienaufmerksamkeit von Spotify verschwunden, haben wir eben gehört. Young hatte schon länger Probleme mit der Plattform. Dieses Mal ist aber der Grund neu. Er sagt, er protestiert damit gegen einen sehr, sehr erfolgreichen und auch sehr umstrittenen Spotify-Podcast. Details, was, warum, wieso, klären wir gleich. Die Musik von Neil Young ist nicht mehr auf Spotify zu finden. Großes Thema heute. Das kann Ihnen natürlich erstmal egal sein, wenn Sie eh nie Neil Young hören oder Ihnen Spotify einfach nicht gefällt. Der Grund, den Young dafür nennt, der geht aber weit über die Musik hinaus. Er sagt nämlich, er will nicht auf der gleichen Plattform zu finden sein wie der Podcaster Joe Rogan, der Falschinformationen über Corona verbreite. Rogans Podcast ist super erfolgreich. Die GesprächspartnerInnen dürfen bei ihm im Prinzip alles sagen. Und das ist auch das Problem mit dem Podcast, dass dabei nämlich nicht immer die Wahrheit gesagt wird, um das mal vorsichtig auszudrücken. Das haben auch schon andere kritisiert als Neil Young, zum Beispiel eine Gruppe von 270 WissenschaftlerInnen und GesundheitsexpertInnen, die haben einen offenen Brief an Spotify geschrieben und darin vorgeworfen, Rogans Podcast würde Corona verharmlosen und Verschwörungstheorien dazu verbreiten. Aber warum bietet Spotify solchen Podcasts eine Plattform? Müsste der Konzern da nicht reagieren? Das lassen wir uns erklären von Matthias Kettemann, Jurist und Experte für Internet Governance, unter anderem am Hamburger Bredow-Institut. Also Herr Kettemann, was müssen wir wissen über Joe Rogans Podcast? Das ist ja nicht irgendein Podcast auf Spotify, sondern einer, mit dem Spotify auch ordentlich Geld verdient, oder?
Ganz genau, das ist ein Podcast, den Spotify eingekauft hat, um sich selbst zu einer attraktiveren Plattform zu machen. Die Musik, die gibt es meistens, die gibt es auf vielen verschiedenen Plattformen, aber die Podcasts, die sie eingekauft haben, die gibt es nur bei ihnen. Damit versuchen sie, sich unverwechselbar zu machen. Und das ist ein Investment. Und dieses Investment, das stinkt jetzt ein bisschen. Also der Herr Rogan vertreibt auf seiner Plattform, auf seinem Podcast Desinformationen, lädt Gäste ein, die Hassrede von sich geben, die Verschwörungstheorien von sich geben. Und Spotify hat da jetzt ein richtig faules Ei im Korb.
Um das mal so ein bisschen genau zu erklären, was da passiert. Rogan stellt im Prinzip nur Fragen, dahinter versteckt er sich, aber die Antworten kommentiert er sehr wenig, um das mal vorsichtig auszudrücken, oder?
Ganz genau. Dieses Modell ist ja durchaus bei VerschwörungstheoretikerInnen beliebt, zu sagen, naja, man darf doch noch wohl Fragen stellen, ne? Und man darf doch noch mal was sagen. Herr Rogan hat dieses Konzept über die Jahre perfektioniert und hat sich positioniert als ein extrem erfolgreicher Player in der alternativen Meinungslandschaft in Amerika. Er bedient da die ganze alternative Rechte, große Teile der republikanischen Parteiangehörigen und Fans, die ganzen Trump-Fans holt er ab. Also er ist jemand, der sehr viel Resonanz erzeugt, der aber in seiner Person selbst immer sehr vorsichtig ist, auf der richtigen Seite der allgemeinen Geschäftsbedingungen von Spotify zu bleiben, bis jetzt eben die Kritik an ihm gewachsen ist.
In dem Fall wird Spotify jetzt ja genau wissen, was da erzählt wird, aber im Prinzip kann ja fast jeder Podcast, und wenn er nur von zwei Leuten gehört wird, über Spotify abgerufen werden. Weiß Spotify, was es da alles gibt? Kann man das irgendwie überwachen? Hat Spotify da überhaupt Interesse dran?
Spotify, wie jede andere Plattform, hat natürlich ein Interesse daran, dass sie keine rechtswidrigen Inhalte vorrätig halten. Sobald sie davon in Kenntnis gesetzt werden, müssen sie die auch herunternehmen. Und das ist genau der Punkt. Die Plattformen haben ein Privileg. Sie haften nämlich nur für jene Inhalte, von denen sie wissen. Das ist auch wichtig, weil sonst müsste jede Plattform auf der ganzen Welt eine Art Upload-Filter haben und müsste jeden Inhalt checken, bevor er hochgeladen werden darf. Das würde natürlich die Online-Meinungsvielfalt sehr stark beeinträchtigen. Das können wir auch nicht wollen. Aber jetzt wissen Sie es. Jetzt wissen Sie, ob dieser Probleme, und jetzt müssten Sie reagieren.
Ein anderer Podcast, von dem Spotify auf jeden Fall weiß, ist der rechte deutschsprachige Podcast 1%. Jetzt wurde ja Spotify lange so ein bisschen vernachlässigt, wenn es um Monitoring-Fragen geht. Aber jetzt wissen Sie auf jeden Fall von mindestens zwei Fällen. Und im Fall von Rogan hat Spotify geantwortet, das sei natürlich irgendwie schwierig und man wolle da ein Gleichgewicht schaffen zwischen Sicherheit für die HörerInnen und einer Freiheit für die UrheberInnen. Geht so ein Gleichgewicht überhaupt oder was muss Spotify da jetzt tun?
Also so ein Gleichgewicht muss funktionieren, auch deswegen, weil solche Gleichgewichte im allgemeinen Meinungskampf ständig ausverhandelt werden. Was so neu ist, ist, dass es nicht der Staat ist, der für so ein Gleichgewicht sorgen muss, sondern dass es eine Plattform ist, eine private Plattform. Andere Plattformen wie Facebook, Twitter, YouTube, die haben es schon seit Jahren sich mit Desinformation, mit Hassrede beschäftigen müssen und haben inzwischen recht gute Moderationstechniken aufgebaut. Spotify ist noch ganz jung, noch ein Kleinkind der Moderation. Und da geschehen am Anfang einige Fehler. Und hier, glaube ich, sind sie noch viel zu blauäugig. Und genauso wie Facebook und Twitter werden auch sie merken, dass es nicht reicht, sich zurückzulehnen und zu sagen, das wird sich schon ausdiskutieren.
Herr Kettemann, ganz kurze Antwort. Sie sind ja selbst mit dem Podcast des Hans-Bredow-Instituts auf Spotify vertreten. Haben Sie schon überlegt, ob Sie auch von Spotify runtergehen? Ist das eine Option für Sie?
Es ist auf jeden Fall eine Option, auch deswegen, weil es andere Plattformen gibt, auf denen man präsent sein kann. Noch möchten wir dieses Signal nicht setzen, noch wollen wir Spotify die Möglichkeit geben, die eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen etwas ernster zu nehmen und gegen gefährliche Desinformation prononcierter aufzutreten.
Matthias Kettemann ist Jurist und Experte für Internet Governance, hat mit uns über Spotify gesprochen. Musiker Neil Young ist aus Protest gegen einen Podcast, der Falschinformationen über Corona verbreite, nicht mehr auf der Plattform zu finden. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wussten Sie, woher das Uran für die Atombomben stammte, die auf Hiroshima geworfen wurden? Nee, ich wusste das auch nicht. Das kam aus Minen im Kongo. Das ist eine der Sachen, die man im Subterranean Imprint Archive lernt. Das ist ein Virtual Reality Archiv, in dem die Geschichte der Minen in Afrika und vor allem im Kongo erzählt wird. Visuell ist es ziemlich abgefahren. Man sieht da so Traumlandschaften, ganz spannende. Und man hört auch Menschen, die heutzutage direkt mit den Minen zu tun haben, wie zum Beispiel den kongolesischen Minenarbeiter François Matata.
My experience in mining was very short. And I can say it's just only God who saved my life. The first day, I only spent 2 hours because I couldn't support that heat. It was very hot. The second day, I worked for almost 3 hours. The next following days, I couldn't go. My body was all in pain. The FDLR rebels group and Mai Mai had clashed for control of the mine. Most of my friends died and others were captured by the rebels. I don't really like to remember that sad memory, but God is great. And I'm still alive.
Ein Ton aus dem Subterranean Imprint Archive von einem ehemaligen Minenarbeiter im Kongo. In diesem Fall von der Webseite des Archivs. Es gibt aber aktuell auch in Berlin die Möglichkeit, sich die Virtual Reality Version anzusehen in der Akademie der Künste. Sehr aktuelles Thema aus nämlich genau diesen Minen im Kongo, in denen wir gerade gehört haben, Menschen sterben, kommen viele der Bestandteile in unseren Computern und in unseren Handys. Hinter dem Archiv steht das südafrikanische Projekt Low Def Film Factory. Amy Louise Wilson ist eine der Gründerinnen dieses Projekts. Und von ihr habe ich mir dieses ziemlich abgefahrene und auch wahnsinnig informative Archiv erstmal erklären lassen. Sie beschreiben Ihr Projekt The Subterranean Imprint Archive als Rechercheprojekt, das ein Gegenarchiv zu Technopolitik und Nuklearität auf dem afrikanischen Kontinent zeigt. Sehr viele große Wörter. Wie kann ich mir das vorstellen? Was sehe ich da, wenn ich in die Akademie der Künste gehe?
Ja, das does sound like a lot of big words that we're using, but
das klingt wirklich nach einer Menge großer Worte. Aber tatsächlich ist das ein ziemlich einfaches Projekt, das sich mit der nuklearen Geschichte Süd- und Zentralafrikas befasst. Wenn man in das Museum hineinkommt, trifft man auf verschiedene Teile der Installation. Das erste Stück ist eine große Skulptur, die aus Elektroschrott besteht. Sie ähnelt dem Förderturm einer Mine, dem dreieckigen Bauwerk, das man über unterirdischen Minen findet, das genutzt wird, um die Minenarbeiter nach unten zu bringen. Außerdem sieht man eine Videoprojektion, die Diagramme zeigt, die die Recherche zum Projekt erklären. Es gibt Klangstücke, denen man zuhören kann, und es gibt auch eine Virtual Reality Welt, die man betreten kann. Dafür setzt man sich das Headset auf und begibt sich so gewissermaßen ins Archiv des Projekts, wo man dann mit verschiedenen Aspekten dieses alternativen Archivs interagieren kann.
You enter into this kind of archive of the project where you can interact with different aspects of this alternative archive.
Was macht denn das Subterranean Imprint Archive zu einem Archiv?
So the project is drawing from many different disciplines.
Das Projekt bedient sich vieler verschiedener Disziplinen. Man wird Aspekte der Geologie finden, der Publizistik, afrikanischer Geschichte, postkolonialer Theorien. Dadurch erhält man eine Einführung in die Vorstellung, dass der afrikanische Kontinent Teil der Debatte über das atomare Zeitalter sein kann.
The atomic age and nuclear. So you will start in a mine in the Democratic Republic of Congo called Shinkolobwe, which is where the uranium was mined to create the atomic bomb for the Manhattan Project.
Man beginnt also in einer Mine der Demokratischen Republik Kongo mit dem Namen Shinkolobwe. Dort wurde das Uran gefördert, das für die Bomben des sogenannten Manhattan-Projekts verwendet wurde, den Bomben, die über Japan abgeworfen wurden. Man bewegt sich durch diese Geschichte von der Republik Kongo bis runter nach Südafrika. Dort erfährt man dann über Südafrikas geheimes Nuklearprogramm. Auf einer breiteren Ebene setzt man sich damit auseinander, wie die Technologiedebatte auf dem afrikanischen Kontinent funktioniert.
How the conversation about technology on the African continent operates.
Wie sind Sie und Ihr Kollege François Netzer auf die Idee gekommen, sich mit genau dieser Thematik zu beschäftigen? Warum ist Ihnen das so wichtig?
My family comes from gold mining.
Die Geschichte meiner Familie geht auf die Goldminen zurück, die bei der Gründung Südafrikas eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Mein Vater hat in einer Goldmine gearbeitet, mein Großvater ebenfalls. Etwas, das viele gar nicht wissen, ist, dass in Südafrika Uran und Gold oftmals in den gleichen Felsschichten oder Böden gefunden wurden. Es kann also passieren, dass Bergarbeiter ihr Leben lang Gold fördern und keine Ahnung davon haben, dass sie die ganze Zeit der Strahlung des Urans ausgesetzt sind. Selbst heute ist in Südafrika noch sehr viel radioaktive Strahlung festzustellen. Es gibt hier so viel nuklearen Abfall. Das ist meine persönliche Verbindung zu dieser Arbeit.
There's so much nuclear residue in this place. And so that was my personal connection into the work. And we also had an incredible collaborator from the DRC, whose name is Joe-Yves Salankang-Sangol. He's a researcher and a historian whose work looks at the geopolitical situation with mines in the DRC.
Wir hatten auch einen großartigen Kollegen aus der Republik Kongo, der mit uns zusammengearbeitet hat. Joey Salankang-Sangol. Er ist Forscher und Historiker, der sich mit der geopolitischen Situation der Minen im Kongo befasst. Er kommt selbst aus der Region Katanga, in der sich diese Mine befindet. Gemeinsam waren wir in der Lage, tiefer in diese Thematik einzutauchen, was ein nukleares Gebiet ausmacht und warum die kongolesischen und südafrikanischen Minen innerhalb der Geschichte des atomaren Zeitalters nicht mehr Raum einnehmen.
Why are South African and Congolese mines not more part of the story of the atomic age?
Auf Ihrer Webseite sieht man viele verschiedene Sachen, unter anderem so kleine Ausschnitte aus WhatsApp-Interviews, die Sie geführt haben. Mit wem haben Sie da gesprochen? Was sind das für Menschen?
So, as part of this project, we weren't able to travel to the DRC because of the pandemic. And so we found a way of collecting and publishing different testimonies.
Wegen der Pandemie konnten wir nicht selbst in die Republik Kongo reisen, aber wir haben einen Weg gefunden, verschiedene Berichte und Aussagen zu sammeln und zu veröffentlichen. Wir haben eine WhatsApp-Sprachnachrichtenkette gestartet und die Menschen ganz einfach gefragt, in welcher Beziehung sie zu den Minen stehen. Joe-Yves, unser Rechercheur, hat diese Frage in seinem Netzwerk in Umlauf gebracht. Die Statements stammen von Menschen aus Kongo, die jetzt in Südafrika leben, die in irgendeiner Weise mit den Minen in Kongo zu tun haben. Sie sprechen zum Beispiel über ihre eigenen Erfahrungen als Minenarbeiter. Viele berichten, dass sie einen Freund oder ein Familienmitglied verloren haben. Das war nur ein Aspekt, mit dem wir versucht haben, ein Spracharchiv aufzubauen, das die tatsächlichen Lebenserfahrungen der Menschen widerspiegelt und sich mit der materiellen Realität der Erschaffung dieser Technologie befasst und mit deren Auswirkungen auf das Leben der Menschen.
And really looks at the material realities and the impact on human lives of creating technologies.
Wie kommt es, dass wir darüber so wenig wissen? Also, dass wir zum einen so wenig nachdenken über diese Vermischung aus Kolonialgeschichte und Minenwesen, dass wir uns nie darüber Gedanken machen, wo diese in Anführungsstrichen Rohstoffe für die Bomben im Zweiten Weltkrieg herkamen und auch so wenig Gedanken darüber machen, was jetzt in unseren Akkus oder Computern ist. Wie kommt es?
I think it's because we have no reason to confront the material links.
Ich denke, das liegt daran, dass wir keinen Grund sehen, uns mit den materiellen Verbindungsstücken zu beschäftigen oder die kausale Verantwortung der Ressourcenökonomie für die digitale Technik zu erfassen. Wir haben diese Tendenz, Ressourcen und Technologien so wahrzunehmen, als kämen sie aus irgendeinem undefinierten allgemeinen globalen Überall oder von nirgendwoher. Was wir mit diesem Projekt versuchen, ist eben diese materielle Welt sichtbar zu machen, diesen Ideen Bilder zu geben und die Menschen dazu zu bringen, zwischen den Abbaupraktiken und den Technologien, die wir in unserem Alltag verwenden, Verbindungen herzustellen.
These extractive practices and the technologies that we make use of in our daily lives.
Wie ist das Projekt entstanden? Mit wem haben Sie da zusammengearbeitet?
This project was very collaborative.
Dieses Projekt basiert zum großen Teil auf verschiedenen Zusammenarbeiten. Es entstand gemeinsam mit einigen großartigen Künstlern, Wissenschaftlern, Autoren und Denkern aus Zentral- und Südafrika. Da ist zum Beispiel die südafrikanische Videokünstlerin Nathalie Paneng. Die südafrikanische Künstlerin Duduetsang Lamola hat Collagen gemacht. Ein Musiker aus Simbabwe hat den Sound für das Virtual Reality Stück gemacht. Und natürlich hat auch die kongolesische Civil Society in Südafrika mit ihrer Recherche und ihrem Einfluss sehr viel zu diesem Projekt beigetragen. Es ist also wirklich eine kreative Kooperation.
Der Titel der Ausstellung in der Akademie der Künste, in der ihr Projekt gezeigt wird, ist Abandon All Hope, Ye Who Enter Here, also gebt alle Hoffnung auf, die hier eintretet. Das ist ein Zitat aus Dantes Inferno und der Titel soll so halb ernst darauf anspielen, dass wir eh schon alle längst in der Technologiehölle stecken. Wie sehen Sie das? Ist die Situation wirklich so düster?
Ich denke, dass es trotz der Schwere des Themas die Möglichkeit gibt, damit spielerisch und spekulativ umzugehen. Aber ich glaube, dass diese westlichen tech-optimistischen Narrative tatsächlich ein großes Problem darstellen. Sie verschleiern das Narrativ der gelebten Erfahrung. Und es ist wirklich wichtig, dass wir uns fragen, was die Kosten des Fortschritts für menschliches Leben bedeuten.
And I think it's very telling that it's, I don't know, something like 76, 77.
Es spricht meines Erachtens Bände, dass noch 76 oder 77 Jahre nach der Herstellung dieser Atombomben durch die USA immer noch nicht über dieses wichtige Puzzlestück, nämlich Afrikas Rolle im Kalten Krieg und in der nuklearen Weltlage, gesprochen wird. Es soll uns die Bedeutung unseres Kontinents bei der Produktion von Technologien bewusst machen. Vielleicht ist die Lage wirklich ziemlich düster, aber ich denke, es gibt Wege, wie man diese Thematik in den öffentlichen Diskurs einbringen kann.
And so maybe the situation is very grim, but I think there are ways that we're working towards bringing these things into the discourse.
Amy Louise Wilson vom Projekt Low Def Film Factory aus Südafrika hat mit mir gesprochen über ihr Projekt Subterranean Imprint Archive, das sich mit Minen in Afrika, zum Beispiel in Südafrika und im Kongo, beschäftigt. Das Archiv ist in seiner Virtual Reality Version aktuell in der Berliner Akademie der Künste zu sehen, als Teil des Festivals Transmediale. Von Ben Ebeling.
Auf Facebook dürfen sich in bestimmten Fällen auch Menschen mit einem Pseudonym anmelden. Der Bundesgerichtshof gab mit einem Urteil zwei Klagenden recht. Die Klarnamenpflicht in den Nutzungsbedingungen vom Januar 2015 und vom April 2018 sei unwirksam, hieß es. Die betroffenen Nutzer müssten dem sozialen Netzwerk ihre wirklichen Namen mitteilen, dürften nach außen aber ein Pseudonym nutzen. Klaus Hempel.
Der BGH verwies dabei auf eine Vorschrift im Telemediengesetz. Danach müssen Diensteanbieter wie Facebook es ihren Nutzern ermöglichen, unter einem Pseudonym aufzutreten, soweit dies für den Anbieter zumutbar ist. Wichtig, das Urteil des BGH gilt nur für ältere Fälle, weil es eine Rechtsänderung gegeben hat. Im Mai 2018 trat die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft. In dieser Verordnung ist nichts zu einer Klarnamenpflicht bzw. zur Verwendung von Pseudonymen geregelt. Für neuere Verträge ist die Rechtslage deshalb noch umstritten.
Für die Gestaltung des historischen Standortes der Potsdamer Garnisonkirche und seiner Umgebung soll eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Die Stadtverordnetenversammlung billigte einen Kompromissvorschlag für das Areal. Dabei soll auf ein neues Kirchenschiff verzichtet und stattdessen ein Haus der Demokratie errichtet werden. Die rund 500.000 Euro teure Machbarkeitsstudie soll prüfen, ob der Plan durchgeführt werden kann. Die Garnisonkirchenstiftung begrüßte den Beschluss. Er sei eine grundlegende Entscheidung für den Vorschlag, ein gemeinsames Forum zu schaffen. Aus dem wiedererrichteten Turm der Garnisonkirche, dem Areal des benachbarten früheren DDR-Rechenzentrums und einem neuen Haus der Demokratie auf dem Standort des ehemaligen Kirchenschiffs. Die UNESCO und der Jüdische Weltkongress WJC gehen im Kampf gegen die Online-Leugnung des Holocaust eine Partnerschaft mit der Internetplattform TikTok ein. Nutzer, die sich für das Thema Holocaust interessieren, sehen künftig an der Spitze ihrer Suchergebnisse einen Hinweis auf eine Informationswebsite des WJC und der UNESCO, wie die UN-Kulturorganisation am heutigen Holocaust-Gedenktag mitteilte. TikTok sei dafür bekannt, dass es junge Menschen erreiche, von denen die meisten nichts über die Schrecken des Holocaust wüssten und die besonders anfällig für Desinformation seien, sagte der Vorsitzende des WJC, Ronald Lauder. Der Film- und Fernsehproduzent Karl Spies ist tot. Der Österreicher starb im Alter von 90 Jahren. Spies prägte mit seinen Filmen und Serien die deutschsprachige Unterhaltung von den 1960er bis zu den 1980er Jahren. Zu seinen fast 400 Produktionen gehörten TV-Serien wie Klinik unter Palm und Ein Schloss am Wörthersee, Erotikfilme wie Josephine Mutzenbacher und Komödien wie Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger oder Sunshine Reggae auf Ibiza mit Karl Dall und Olivia Pascal.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Ramona Westhoff, hallo. Wir sind gleich im Gefängnis. Und nicht in irgendeinem, sondern im berüchtigsten Gefängnis von ganz Bolivien. Das kann ich schon verraten, hat nicht nur eine Werkstatt, einen Friseursalon, sondern auch ein eigenes Gefängnis im Gefängnis. Erklären wir gleich. Palmasola heißt das größte und wahrscheinlich auch das härteste Gefängnis in ganz Bolivien. Wer als Drogenkurier im Land aufgegriffen wird, landet sehr wahrscheinlich in Palmasola. Und Gefängnis ist vielleicht auch gar nicht das richtige Wort. Es ist eher eine Gefängniskleinstadt mit wenig Aufsicht und dafür sind sich die Häftlinge gegenseitig überlassen, kontrollieren sich gegenseitig. Regisseur Christoph Frick hat den Alltag in diesem Gefängnis auf die Bühne gebracht. Er hat auch vor Ort recherchiert, hat Workshops mit den Gefangenen gemacht. Und rausgekommen ist eine mehr oder weniger wahre Geschichte, die einem Schweizer folgt, der als Drogenkurier in Palmasola landet.
Was sie Locutorio nennen, das ist der Ort, an dem die Neuen, also die Neuankömmlinge erstmal, damit man das. Das ist ein Raum, der ist vielleicht 3x4 Meter, also 40, 50 Leute eng zusammen aufeinander, die schlafen im Stehen, im Knien oder aneinander gelehnt und ich war müde.
Dann erklärt diesem Neuankömmling im Gefängnis auch noch jemand seine neue Aufgabe. Auf Spanisch wird es erklärt. Er muss ab jetzt regelmäßig den Eimer ausleeren, den sie alle als Toilette nutzen. Das Stück Palmasola hat morgen in Deutschland, in München, Deutschland Premiere. Das eben war ein Ausschnitt aus der Aufführung in der Schweiz. In Bolivien lief das Stück auch schon. Und ich habe mit Regisseur Christoph Frick über dieses Stück gesprochen und auch über das Gefängnisdorf, das die Vorlage war für dieses Stück.
Ja, guten Tag. Schön, dass ich dabei sein darf.
Das ist ja kein Gefängnis, wie wir das von hier kennen. Was ist Palmasola für ein Ort? Was für ein Leben erwartet diesen Schweizer Drogenkurier da?
Also wenn in Santa Cruz de la Sierra, das ist die Stadt, in der Palmasola sich befindet, wenn dort einem jemand von diesem Gefängnis erzählt, reden die oft von dem Gefängnisdörfchen. Und das war auch etwas, was mich ganz am Anfang neugierig gemacht hat, weil Dörfchen und Gefängnis ja überhaupt nicht zusammenpasst. Also wir haben ein System in Bolivien, auch nicht nur in Bolivien, das ist eigentlich sehr, sehr verbreitet, wo die Aufpasser staatlicher Seite sehr, sehr wenig sind. Also sind im Tagesturnus vielleicht 60 Personen und Insassen haben wir über 6.000. Und das bedeutet, dass die Leitung des Gefängnisses in der Hand der Insassinnen und Insassen liegt. Und vom Staat werden keine Zellen gestellt, sondern man muss sich seine Behausungen selber organisieren, kaufen. Man kann sie auch bauen, man kann sie auch vermieten. Also es gibt dann, das klingt jetzt erstmal sehr, sehr freundlich. Allerdings gibt es ein stark mafiöses System, was zwischen Erpressung und der für die Mafia typischen Form von sozialer Fürsorge sich bewegt.
Und in dieses, ich wollte gerade sagen, 6.000, das ist schon fast eine Kleinstadt, aber in dieses Gefängnisdorf nimmt uns dann dieser Schweizer mit, der uns quasi einführt in diese Gesellschaft.
Genau. Diese Figur von diesem Schweizer, der hat den Namen Klaus, das basiert auf den tatsächlichen Erlebnissen von einem Italiener, der aber in der Schweiz groß geworden ist und dann sehr viel erzählt hat. Der klappert, nicht weil er es will, sondern weil er muss, unterschiedliche Stationen ab. Also die erste Station ist die sogenannte Eingewöhnungsstation. Eingewöhnung klingt ja für uns ganz freundlich. Das heißt das sogenannte Locutorio.
Genau, das ist das, was wir eben gehört haben.
Genau, wo man auf sehr, sehr engem Raum zusammengepfercht ist. Es ist so wenig Platz, dass man nicht genügend Platz zum Schlafen hat. Es ist hochinfektiös, es ist sehr, sehr heiß. Die hygienischen Bedingungen sind schrecklich, aber auch die zwischenmenschlichen Bedingungen. Und von dort aus wird er quasi ausgelöst, weil man davon ausgeht, ein Gringo, also ein Europäer in dem Fall, bringt Geld mit, der ist die Cash-Cow und die wird gemolken. Und von dort aus kommt er zuerst in den Hochsicherheitstrakt und von dort aus in das Gefängnisdörfchen. Also wir haben verschiedene Sektoren in diesem Gefängnis und der größte ist das sogenannte Gefängnisdörfchen mit 4000 und etwas.
Mit richtigen Häusern und Wohnungen oder mit Zellen? Also sieht das aus wie ein richtiges Dorf?
Das sieht aus wie ein richtiges Dorf. Es ist sehr prekär, aber es hat die Struktur von einem Dorf. Also es gibt kleine Restaurants, es gibt auch einen sehr, sehr einfachen Friseursalon zum Beispiel, es gibt Arbeitsstellen oder es gibt Schreinereien, Schlossereien und ähnliches. Es gibt auch einen großen Fußballplatz. Das klingt das alles ein bisschen niedlich, ist es dann letztlich nicht. Also es gibt auch ein Gefängnis im Gefängnis, das fand ich ganz am Anfang etwas vom Bizarrsten.
Sie wissen das ja alles nur so genau, weil Sie selber vor Ort waren in Palmasola. Sie waren für Recherche vor Ort, haben mit Häftlingen gesprochen, haben sogar Workshops veranstaltet. Wie haben Sie das geschafft? Wie haben Sie diesen Zugang bekommen?
Wir haben den Zugang bekommen durch das Ensemble und das gesamte Team von der Produktion. Ganz wichtig war die Hilfe und die Kenntnis von Jonathan Torres. Das ist unser bolivianischer Dramaturg. Der ist auch Journalist und Soziologe. Und der hat in den Jahren davor schon sehr viel über dieses Gefängnis geschrieben, war dort immer für Recherche Aufträge dort und für Serienmörder und was dann die Themen da so sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass die drei bolivianischen Schauspieler alle auf irgendeine Art mit dem bolivianischen Justizvollzug zu tun hatten. Also Mario Tadeo Osagaste arbeitet neben seinem Beruf als Schauspieler auch als Bewährungshelfer im Jugendgefängnis und hat auch verschiedene Theaterprojekte schon in den Gefängnissen gemacht. Omar Calisaya ist als Kind auf der Straße groß geworden und hatte deswegen mit der Straßenkriminalität ganz automatisch zu tun und konnte sich davon dann eigentlich mittels Theater lösen. Und Jorge Antonio Arias Cortes saß zweimal in Palmasola ein wegen bewaffneten Raubüberfall. Der kannte das Gefängnis also wirklich von also jede Ecke und auch mit allen Tricks und allen Überlebensstrategien, die es braucht, um dort irgendwie gut durchzukommen.
Fast alle Ihrer Darsteller haben selber Erfahrung mit Haft und Strafvollzug, waren zum Beispiel eben selber inhaftiert. Warum war Ihnen das so wichtig?
Das war mir wichtig, dass wir damit wir kompetent erzählen können und dass wir nicht also auf der Ebene der Authentizität der Geschichten war es wichtig, dass die Informationen stimmen, auch dass wir die Regeln kennen. Wir wussten ja, dass wir auf die Bühne niemand aus dem Gefängnis direkt bekommen könnten. Wir haben mit den Leuten Kurzfilme gedreht, wo die auch teilweise selber Regie geführt haben, aber die spielen nicht bei uns. Und deshalb war wichtig, dass wir Leute haben, die den Verhaltenskodex kennen, die Sprache kennen, die auch wissen, was sind Stories, die man so erzählt, um damit anzugeben und was sind die bitteren Momente, weil an die kommt man nicht so leicht ran. Also man schützt sich, auch in deutschen Gefängnissen, man schützt sich ja ganz stark vor den sensiblen Momenten, auch vor der Einsamkeit, vor all dem, wo man emotional verletzlich sein könnte. Und in all diesen Bereichen ist natürlich wichtig zu wissen, wer Leute zu haben, die sich auskennen, das ist eine. Und dann natürlich, um das Vertrauen der Leute zu kriegen. Man erzählt einem ja nur etwas, wenn man vertraut und wenn man den Leuten, die mit einem sprechen, auch glauben kann.
Regisseur Christoph Frick über sein Stück Palmasola spielt in dem berüchtigten bolivianischen Gefängnis mit demselben Namen. Morgen hat das Stück Deutschlandpremiere in den Münchner Kammerspielen, nächste Woche dann in Berlin im Ballhaus Ost. Mörderinnen und Mörderraten macht ja ziemlich Spaß, also zumindest fiktive Mörderinnen und Mörderraten. Das wissen alle von Ihnen, die jeden Tag Tatort gucken oder die Only Murders in the Building bei Disney Plus geguckt haben oder auch die unbedingt in die Neuverfilmung von Agatha Christies Tod auf dem Nil gehen wollen, die gerade im Kino läuft. Also wenn sie das alles gecatcht hat, dann interessiert sie wahrscheinlich auch die neue Serie The After Party, die jetzt bei Apple Plus anläuft. Eine etwas durchgeknallte Whodunit-Mystery-Comedy-Serie in 8 Folgen, nennt das unsere Serienkritikerin Anna Wollner. Anna, kein Whodunit ohne Leiche. Wer ist hier tot und warum?
Ja, das wäre es recht schnell klar, nämlich Xavier, Celebrity, Popstar und stinkreicher Schnösel, der liegt auf der Afterparty der 15-jährigen Highschool-Reunion im Laufe des Abends zerschmettert am Fuße einer Klippe in den Tod gestürzt vom gläsernen Balkon seiner Villa. Das ist kein Unfall, das ist schnell klar, sondern geschehen mit Fremdeinwirkung.
Popstar, Actor and Celebrity Humanitarian Xavier was found dead tonight. His body discovered on the cliff during an afterparty for his high school reunion.
This is a murder. Any one of you could be the murderer. And I want to hear your story. The same thing could happen, but you see it in a different way.
Die Polizei in Form von Detective Danner nimmt die Ermittlungen auf und befragt nacheinander alle Highschool-Freunde von Xavier, die anwesend waren und jeder seine ganz eigene Wahrnehmung von dem Abend hatte.
Was unterscheidet die Serie von anderen klassischen Whodunit-Crime-Mystery-Geschichten, also so Geschichten, wo wir die ganze Zeit dem Fall hinterherfiebern und unbedingt wissen wollen, wer es war?
Vor allem die Macher, denn das Kreativteam hinter The After Party sind Phil Lord und Chris Miller. Das sind die beiden, die unter anderem 22 Jump Street und Spider-Man Into the Spider-Verse gemacht haben. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen und Lego The Movie. Sie stehen also so ein bisschen für Anarchie in der Filmwelt von Hollywood und die leben sie auch hier aus. Chris Miller hat nicht nur geschrieben und produziert, sondern auch Regie geführt. Das sind 8 Folgen, die nicht nur aus 8 unterschiedlichen Perspektiven erzählt werden, sondern auch mit unterschiedlichen Blickwinkeln und Informationen. Und jede Folge ist dabei in einem anderen Genre erzählt. Es geht wirklich los mit einer romantischen Komödie. Es folgen Horror, Thriller, Musical, Action und selbst eine animierte Folge. Das ist von der Idee total einfach, aber auch gleichzeitig total drüber.
Besteht bei 8 Folgen und 8 sich immer wiederholenden Ereignissen nicht auch schnell die Gefahr, dass es irgendwie redundant wird oder langweilig?
Die besteht, aber Phil Lord und Chris Miller umgehen das geschickt, indem sie die Schwerpunkte unterschiedlich legen und viele Hinweise eben gut verstecken, dass sich nach und nach dieses Puzzle zusammensetzt. Und die Grundlage dafür, dass das Konzept aufgeht, haben die beiden schon im Storytelling angelegt.
What's interesting is that it's, you know, a rumination on empathy.
Es geht uns vor allem um die Überlegung von Empathie. Wir sehen die Welt alle durch unterschiedliche Blickwinkel. Es ist einfach, Leute mit Vorurteilen zu besehen und in Schubladen zu stecken. Aber wenn wir die Welt durch ihre Augen sehen, dann haben wir auf einmal einen neuen Blick, gewinnen eine neue Perspektive. Die Herausforderung beim Schreiben bestand also darin, die gleiche Geschichte immer und immer wieder zu erzählen und es trotzdem interessant zu gestalten, ständig neue Enthüllungen zu präsentieren und uns dabei nicht zu wiederholen.
Ich habe mich wirklich nicht gelangweilt, weil es eben so unterschiedliche Figuren sind und ja, sie schon so ein bisschen Abziehbilder sind, die es in jeder Highschool-Klasse gibt, aber die ist 15 Jahre später trotzdem irgendwie noch spannend. Es gibt zum Beispiel einen Typen, bei dem alle vergessen haben, dass er überhaupt bei ihnen in der Klasse war, weil er einfach so unauffällig war und der taucht dann auch bei der Reunion immer wieder aus dem Nichts auf, beziehungsweise wird auf einmal aus dem Nichts wahrgenommen. Das sind natürlich Running Gags, die sich über die 8 Folgen ziehen.
8 Perspektiven ist ja das eine, aber wie müssen wir uns das mit den 8 Genres vorstellen? Wie funktioniert das?
Es ist sehr wild und sehr verspielt und da auch mit Überlegungen und Problemen, auf die man erstmal kommen muss.
The characters came first, and then we sort of picked what genre we thought they would fit in, and then that.
Wir haben erst die Figuren entworfen und dann überlegt, welches Genre am besten zu welcher Figur passt. Aber selbst mit dem Genre waren die Diskussionen nicht vorbei. Wir mussten uns überlegen, ist die Action-Genre-Folge eher im Stil von John Wick oder eher Fast and Furious? Es gibt ja so viele Untergenres. Wir wollten ikonografische Elemente eines jeden Genres übernehmen und auf den Kopf stellen, ohne dabei aber eine simple Parodie zu machen.
Was to have it be, you know, a parody.
Das ist es auch definitiv nicht geworden. Meine Lieblingsfolge ist übrigens die Musical-Folge. Durch diese Genrevielfalt hat aber eigentlich alles seinen Reiz. Und man muss eben auch jede Folge gucken, um am Ende eine Ahnung davon zu haben, wer der Mörder sein könnte. Ich weiß es tatsächlich auch noch nicht. Die 8. und letzte Folge, die gab es vorab leider nicht zu sehen. Aber ich habe natürlich eine Ahnung.
Ich will jetzt unbedingt die Musical-Folge sehen. Die hat mich allein überzeugt. The After Party ist morgen auf Apple TV Plus zu sehen. Erstmal nur die ersten 3 Folgen, die letzten 5 Folgen dann im wöchentlichen Rhythmus. Die Enthüllung des Mörders oder der Mörderin wird also noch ein bisschen dauern. Anna Wollner hat die Serie für Deutschlandfunk Kultur besprochen. Vielen Dank.
Sehr gerne.